Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neon Ghosts Ghost Hour, dem Popkultur-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fiege und ich habe heute wieder einen spannenden Gast für euch am Start, Peter Freudenthaler. Peter ist Sänger und Songschreiber der Band Fool's Garden, die Mitte der 1990er mit Lemon Tree einen echten Welthit landeten. Über diese wilden Zeiten hat Peter gerade ein Buch vorgelegt, Mein Leben als Zitronenbaum. Darüber spreche ich mit ihm und Peter verrät dabei auch, welche kruden Interpretationsversuche es damals so gegeben hat. Also, viel Spaß bei der heutigen Episode. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns gerne Freunden und Bekannten. Und wenn nicht, euren ärgsten Feinden.
Neon Ghosts. Ghost Hour. A pop culture podcast.
Du bist jetzt unter die Literaten gegangen.
Naja, ich würde mich jetzt nicht als Literat bezeichnen. Und ich bin, auch wenn ich jetzt am Wochenende meine erste Lesung hatte auf dem Literaturfestival in Hamburg. Ich bin zu dem Buch Wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich wollte eigentlich kein Buch schreiben, habe aber witzigerweise schon immer, weil ich sehr, sehr oft gefragt wurde, are you the lemon tree? Bist du der Zitronenbaum oder sowas? Gesagt, wenn ich jemals ein Buch schreibe, dann nenne ich es mein Leben als Zitronenbaum, aber da war das wirklich in ganz weiter Ferne oder im Prinzip eine hypothetische Aussage. Und dann kam aber tatsächlich vor 2 Jahren ein Verlag auf mich zu und fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Sie können sich vorstellen, dass die Geschichte eine Menge Menschen interessiert. Und mein erster Gedanke war so, das ist jetzt kein Understatement, sondern das war eher so, wer will ein Buch von mir lesen? Und dann war mein zweiter Gedanke, okay, wenn ich von meinen Eltern oder Großeltern ein Buch hätte, das fände ich schon ziemlich cool, weil die leben alle nicht mehr und denen würde ich schon sehr gern mal die eine oder andere Frage nochmal stellen, gerade wenn man älter wird. So, mein Papa, wie war denn das bei dir, als du 60 geworden bist? Und da ich Kinder habe und vielleicht auch irgendwann mal noch Enkel, Enkelkinder, dachte ich mir, okay, ich lasse mich auf das Experiment ein und ich bin total froh, dass ich es gemacht habe, weil es echt eine schöne Reise in mein und durch mein Leben war und ich jetzt das Ergebnis in den Händen halten darf und das ist schon echt cool, macht mich ja stolz, ja.
Du hast gesagt, die erste Lesung hast du hinter dir schon, ne? Die erste.
Jetzt am Samstag, ja.
Fühlt sich das anders an als bei einem Konzert, weil ein Buch ist ja schon irgendwie ein bisschen was Intimeres, ne? Man breitet sich aus.
Vollkommen, ja. Nicht nur das, sondern auch. Also ich war schon lange nicht mehr so nervös vor einem Auftritt. Wenn wir normalerweise mit der Band auf die Bühne gehen, dann spüre ich schon, dass ich jetzt nicht aufs Klo gehe, sondern auf die Bühne. Aber die Aufregung hält sich in Grenzen. So die Anspannung, die man braucht, die ist da. Und jetzt auch bei dieser Lesung, ich war schon Tage vorher nervös und dachte die ganze Zeit, oh Gott, wie verbinde ich die zwei Teile miteinander? Und dann wusste ich auch schon, weil ich mit Torso, mit meinem Gitarristen, vergangene Woche nochmal geprobt habe, der hat mich begleitet, wir haben ja ein paar Songs dann gespielt während der Lesung und dem hatte ich dann bei mir in der Küche hier so ein paar Sachen vorgelesen und selbst da hat es mich 2-3 Mal kräftig geschüttelt und ich konnte nicht weitersprechen und musste sagen, tut mir schrecklich leid. Und das war natürlich an dem Abend dann noch krasser, wenn dann so 120, 130 Leute waren auf dem Schiff, auf dich gucken und der Atem stockt, aber es war ein ganz, Entschuldigung, ich muss das mal ausmachen, das bibbelt hier die ganze Zeit. Das war ein unglaublich emotionaler Abend und ich glaube, der nicht nur mir in Erinnerung bleiben wird.
Es gibt ja viele Musiker, die als Songwriter ganz erfolgreich waren, die dann irgendwann sich entscheiden, mal ein Buch zu schreiben. Und bei vielen, die dann Interviews geben, habe ich dann gelesen, ist was komplett anderes. Also man glaubt irgendwie, wenn ich einen guten Song schreiben kann, dann kann ich auch irgendwie ein gutes Buch schreiben. Wie war das für dich? Hast du auch festgestellt, zwei ganz unterschiedliche Welten oder ging's dir leicht von der Hand?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja vom Verlag eine Ghostwriterin zur Seite gestellt bekommen, mit der ich mich mehrere Male getroffen habe, die mich interviewt hat und das alles so in eine Form gebracht hat und auch niedergeschrieben hat. Die hat mir immer wieder so Auszüge zugeschickt und ich wollte das dann gar nicht durchlesen. Ich lese total ungern Interviews durch, wenn ich irgendwie so Interviews zur Korrektur kriege, weil die wenigsten Journalisten, finde ich, schaffen es tatsächlich, dieses Interview dann so wiederzugeben, wie es ist ja nicht nur die Sprache, es ist ja die Emotionen, deine Gestik, deine Mimik, alles mit drin. Und wenn das alles fehlt und es ein Journalist nicht versteht, dann klingt es unter Umständen relativ scheiße und du denkst danach, boah, das klingt richtig kacke. Und deshalb habe ich das ganz lang vor mir hergeschoben, diese Gesprächsprotokolle durchzulesen und an ein paar Stellen hab schon überflogen, dachte dann aber schon von Anfang an, boah, das muss ich ja nochmal anders, bisschen anders schreiben. Und meine Gedanken kreisen nicht wie zwei Mauersegler über mir. Es war aber eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Michaela Fröhlich. Und ich habe ja von Anfang an schon gesagt, ich muss da am Schluss dann nochmal drüber gehen. Und sie hat es mir dann zugeschickt, das fertige Manuskript. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe relativ schnell gemerkt, boah, nee, da muss ich nochmal richtig kräftig ran. Und habe dann tatsächlich nochmal ein halbes Jahr dran gearbeitet, recht regelmäßig. Und habe manche Dinge komplett nochmal umgeschrieben, auch neue Sachen dazugepackt, andere Sachen wieder rausgeschmissen. Aber ich kann jetzt wirklich sagen, es ist mein Buch und ich fühle mich zu 100% daheim da drin. Habe mir auch von der KI zwischendurch helfen lassen mit irgendwelchen Formulierungen, die mir nicht irgendwie locker von der Hand gingen. Und sehe so ein Buch jetzt echt aus einer ganz anderen Perspektive, wie viel Arbeit da drin steckt und was für eine Mühe das ist. Und das lässt dich ja auch gedanklich nicht los. Also ich bin echt ein halbes Jahr schwanger gegangen mit dem Ding. Und dann am Schluss presst sich dann alles zusammen. Dann heißt es jetzt noch die Bilder und jetzt müssen wir nur die Dankesworte und wir brauchen nur ein Vorwort und wir brauchen nur ein Appendix. Es war schon echt auch Stress, aber jetzt bin ich froh, dass es rum ist und finde es richtig schön geworden.
Hast du einfach ein sehr gutes Erinnerungsvermögen oder hast du irgendwie früher Tagebuch geführt? Was hat dir denn geholfen, so manche Anekdote da rauszukramen noch oder so Details auch irgendwie von die 30, 40 Jahre her sind?
Also es gibt natürlich so ein paar Ereignisse, die haben sich sehr manifestiert, weil die einfach so besonders waren, wie die Reise nach China und das damit verbundene Erdbeben und ich weiß nicht, hast du es gelesen, das Buch,
Hab's
oder?
gelesen, ja.
Ja. Oder dieser erste Auftritt in Litauen oder in Russland, das waren einfach so Dinge, die hätte ich jetzt gar nicht niederschreiben müssen als Tagebuch. Wo ich auf einen Tagebucheintrag zurückgegriffen habe, das war dieses Konzert in Minsk mit diesem unfassbaren Chaos. Da dachte ich mir aber damals schon, das muss ich aufschreiben, weil ich das sonst vergesse, diese Einzelheiten mit den Chinastäbchen. Und es war echt eine unglaubliche Reise. Und an meine Kindheit, da ist tatsächlich auch eine ganze Menge wieder so hochgekommen beim Schreiben. Und auch jetzt in der Nachbetrachtung fallen mir noch Sachen ein, wo ich denke, Mensch, das hätte ich eigentlich auch noch mit dazu schreiben müssen. Und das ist total schön am Schreiben und ich muss gestehen, eigentlich bedauere ich es, dass ich nicht schon früher so ein bisschen detaillierter angefangen habe, Sachen aufzuschreiben, weil einfach dieser Schreibprozess, auch das Händische, wenn man da mal wirklich wieder mit der Hand schreibt und nicht tippt, das macht irgend, also ich habe das Gefühl, das macht irgendwas mit dir. Und ja, und ich kann mich aber schon auch an viele Dinge ganz gut erinnern. Wobei ich neulich in einem Podcast war zusammen mit Matthias Matuschik, dem Moderator, der damals Lemon Tree so massiv eingesetzt hat. Der hat gewisse Dinge komplett anders erinnert als ich. Und das war schon lustig. Aber wahrscheinlich kannst du deshalb auch in der Weltgeschichte, auch mit der Bibel und so, da kannst du 100 Leute fragen und alle erzählen dir eine andere Geschichte, weil jeder den Fokus auf was anderem hat und in dem Moment eine andere Empfindung, vielleicht einen anderen Geruch oder den Geruch, den er hat, mit was anderem assoziiert. Also, ist schon spannend.
Ist ja auch manchmal einfach den Tag, den man damals hatte, ne? Der eine hat einen schlechten
Genau.
Tag gehabt, der eine hat einen guten Tag gehabt und dann erinnert man sich an so ein Gespräch ganz anders vielleicht, ne?
Ja.
Der Zungenschlag, den du in dem Buch hast, der ist ja im Grunde so, wie man dich kennt, ne? Also wie man dich jetzt aus Funk und Fernsehen sozusagen kennt, der ist freundlich, der ist nett. Du hast das Buch jetzt nicht so zur Abrechnung genutzt mit irgendwie alten Kollegen, wie es viele andere machen, um da vielleicht nochmal eine Schlagzeile zu produzieren oder so. War das eine ganz bewusste Entscheidung oder hat es dich da auch streckenweise in den Fingern gejuckt, da vielleicht die eine oder andere Geschichte noch zu erzählen, die es jetzt vielleicht am Ende nicht ins Buch reingeschafft hat?
Nee, aber da halte ich auch nichts davon. Ich muss gestehen, ich habe vor vielen Jahren diese Biografie von Dieter Bohlen gelesen. Die fand ich eigentlich total lustig, die erste. Und da habe ich die zweite dann auch angefangen zu lesen oder als Hörbuch, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und das fand ich schon schwofel, dann irgendwelchen Menschen so einzuschenken. Also wenn, dann mache ich das. Wenn ich mich bei jemandem beklagen will, dann mache ich das einfach persönlich und nicht über ein Buch. Das wäre nicht mein Stil. Und ich wollte auch, und da schließt sich wieder der Kreis zu meiner Überlegung, dieses Buch tatsächlich dann zu schreiben. Ich möchte auch nicht bei meinen Kindern und Enkelkindern und Urenkeln mal so wahrgenommen werden. Gott, was war denn das für ein Arschloch? Warum hat er so blöde Dinge über die geschrieben? Ich glaube, es ist nicht unkritisch an manchen Stellen. Nehme ich ja schon Bezug, aber ich finde, das kann man auf eine Art und Weise machen, wo man sich keinen abbricht dabei. Also
Ja.
ich hoffe auch wirklich, das gibt ja trotzdem noch so ein paar Stellen, wo ich hoffe, oh, hoffentlich nehmen die mir das nicht übel. Und ich habe es versucht, so wertschätzend wie möglich zu machen, auch meiner Familie gegenüber. Und ja, ich wollte keine Abrechnung schreiben. Ich hätte auch nicht den Grund dafür, eine Abrechnung zu schreiben.
Hast du schon Feedback so aus deinem privaten und professionellen Umfeld gekriegt, die sagen, wieso hast du mich nur auf zwei Seiten erwähnt oder
Sowas habe ich noch nicht gehört, aber das ist auch sowas, wo ich denke, Scheiße, also Gunter Koch, der ganz am Anfang dabei war und so Managementaufgaben mit seinem ersten Manager zusammen übernommen hat, der hat es schon gelesen, der hat es auf Kindle sich gleich besorgt, der hat mir eine ganz schöne Rückmeldung gegeben. Er fand es schön, vor allem den persönlichen Bereich von mir, der hat ihn sehr berührt. Und bei allem anderen hätte er sich gewünscht, dass es noch etwas detaillierter gewesen wäre. Dann habe ich mit ihm telefoniert und gesagt, Gunther, das ist mir schon klar, aber wir sind ja selber da drin und das ist für andere Menschen dann vielleicht auch ab einem. Ich muss ja auch eine gewisse Dramaturgie da drin haben, damit es nicht langweilig wird, wenn ich jetzt erzähle von dem Kiosk, an dem wir immer unseren Kaffee getrunken haben, wo die Frau schon damals gesagt hat, ihr werdet es mal schaffen oder sowas, dann ist es für uns vielleicht ganz nett, aber irgendwo muss ich reduzieren, und sonst komme ich auf ein Buch mit 2000 Seiten, wenn ich jedes einzelne Event da reinpacken würde. Das hat er schon auch verstanden, und ja, dann hoffe ich mal, dass gerade gestern Abend waren zwei alte Freunde von mir da, die finden auch keinen Eintrag im Buch. Das habe ich ihnen dann auch gleich gesagt. Die haben dann aber auch nicht gemeckert. Sind einfach die Personen jetzt im Buch, die so mein Leben mit am wichtigsten mitbestimmt haben.
Ja, viel dreht sich dann natürlich um den Zitronenbaum, um Lemon Tree. Du hast ja geschrieben in dem Buch, dass dir der Begriff der Baum selbst sozusagen eher zufällig kam beim Schreiben, ne? Dass du dir jetzt gar keinen großen Kopf um den Baum als solchen gemacht hattest. Und schreibst ja dann auch, dass da ganz, ganz schräge Interpretationen zum Teil an dich rangetragen wurden. Was ist denn so die schrägste Interpretation, die du gehört hast?
Die schrägste ist tatsächlich die, dass mich jemand gefragt hat, ob er richtig liegt mit dem Gedanken, dass sich der Protagonist des Lieds an einem Zitronenbaum erhängt. Und das fand ich schon, muss ich jetzt noch drüber lachen. Nicht im Entferntesten habe ich an sowas gedacht. Ich hab mich nur gewundert, warum Lemon Tree, aber das klang einfach geil, und da wollte ich nicht mehr drauf verzichten und habe mir dann anschließend selbst diese Interpretation zurechtgelegt, dass man, wenn man in eine Zitrone beißt, einfach einen Gesichtsausdruck kriegt, als ging es einem nicht gut, als wäre man verlassen worden, und das hat dann zu der restlichen Thematik ganz gut gepasst.
Ja, kann man ja schon sagen, ikonisch war das Video auch, ja, zu Lemon Tree. Da schreibst du ja auch, das war eine ganz wilde Erfahrung eigentlich, der Dreh, ne? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, das war also A, war es wirklich der erste richtige professionelle große Videodreh mit vielen Menschen mit an Bord. Und wir waren ja alle zu der Zeit, es war Januar 96, wir waren zu der Zeit ja alle so ein bisschen überfordert, ob des plötzlichen medialen Interesses an unseren Personen. Und da muss man auch zuerst mal zurechtkommen mit. Und dann sind wir mit diesem Glascontainer quer durch, oder ich bin mit dem, wir hatten zuerst so ein paar Studioaufnahmen abgedreht mit der ganzen Band, und dann hieß es, die Band kann jetzt ins Hotel, die können sich an der Bar vergnügen, und ich durfte dann noch durch die Stadt fahren den halben Tag und die halbe Nacht. Und es war, ich kann mich erinnern, es war sehr kalt und man konnte den Container nicht ganz zumachen, da war immer so eine Seitentür, die noch offen war und wo die Kabel reingeführt wurden. Und richtig krass wurde es dann, als die mit einem Kran den Container 30 Meter übers Hafenbecken gehievt haben und ich dann so cool an der Glasfront stehen sollte. Man hat es nachher nicht mehr gesehen, aber ich habe mir echt fast in die Hosen gemacht. Es war total aufregend. Aber es hat gute Bilder gegeben hinterher und
War ja auch die Zeit, in der es ja fast Bedingung war, ne, dass man irgendwie ein gutes Video zum Song vorlegen musste, sonst hat man es bei Viva MTV nicht in die Rotation geschafft. Was würdest du denn sagen, was war denn damals wichtiger? War Musikvideo wichtiger oder dass der Song im Radio gut lief?
ach, beide Komponenten waren total, total wichtig. Ich meine, der Song war schon ein Hit, bevor er zu Viva kam. Der ging ja schon viral damals, wobei das eine komplett andere Viralität war, als wir heute haben, ne? Also da hat sich wirklich in den letzten 30 Jahren so viel verändert, dass dieses ganze Business komplett anders funktioniert. Und dann kam natürlich diese optische Präsenz mit Viva und MTV mit dazu. Das hat im Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt. Und das haben wir auch relativ schnell gemerkt. Das Video lief vielleicht 2, 3 Wochen. Und dann ging es los, dass man wirklich regelmäßig erkannt wurde und dass es tatsächlich auch Spießrutenlauf war, zu manchen Uhrzeiten dann in die Stadt zu gehen. Wir waren ja plötzlich wie eine Teenie-Band. Das war komplett losgelöst von jedem Verständnis, weil wir alle schon ein bisschen älter waren, ne? Und es gab eine Situation, wo wir nach London geflogen sind zu MTV, und außer uns waren im Flieger noch 6 Schulklassen an Donnerstagmorgen, und an diesem Donnerstag gab es die neue Bravo, und ausgerechnet an dem Tag war in der Bravo ein Bericht über uns drin, und ausgerechnet auf dem Flug hatte ich keinen Sitzplatz. Ich kam da rein und irgendwie haben die das Flugzeug überbucht und ich stand vorne an dem Eingang, und dann gingen langsam so die Köpfe nach oben von den Schülern, und ich habe dann schon gemerkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ging es los. Da kam der ran mit, bist du der? Und musste ich Autogramme geben. Letztendlich durfte ich dann vorne beim Piloten mitfliegen. Das war eine ganz schöne Geschichte dann.
Wollte der auch ein Autogramm? Erst.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, der Impact des Songs war ja damals so groß, dass euer Label gar nicht hinterherkam, ne? Mit CDs pressen und so weiter und so fort. Wurdet ihr, was ja im Grunde auch ein bisschen darauf schließen lässt, wie überrascht oder wie überrollt man eigentlich von dem Erfolg war. Wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr da was Besonderes in den Händen gehalten habt? Schon vor Release oder erst danach?
Nee, wir haben schon relativ früh gemerkt, dass der Song Dinge auslöst bei den Leuten draußen, die andere Songs von uns nicht ausgelöst haben. Also wir hatten schon immer so ein Feedback auf das, was wir gemacht haben. So, das klingt aber geil und wow, das habt ihr echt selbst aufgenommen und so. Das war schon an sich schon ein Lift damals. Und bei Lemon Tree war es tatsächlich so, dass es ganz viele Leute aus unserem Freundeskreis gab, die gefragt haben, ob wir ihnen den Song mal auf Kassette überspielen können. Und das hat es bis dato nicht in dieser Form gegeben, dass es so viele waren, die fragten, ob sie den Song haben können, irgendwie. Dann haben wir schon gemerkt, okay, der löst was aus in den Menschen, aber da hat es noch eine ganze, ganze lange Zeit gedauert, bis es tatsächlich dann so weit war, dass es auf CD gebrannt war. Und dann hatten wir halt nur ein kleines Label, Town Music aus Ernst an der Mosel. Und die waren natürlich auch nicht darauf vorbereitet, dass es da so einen Run drauf geben würde. Die haben in verschiedenen Plattenläden, haben die dann irgendwie mal so 2 oder 3 CDs reingestellt. Und das war's dann. Und ich habe witzigerweise, bin ja eigentlich Klavierbauer von Beruf und habe in Karlsruhe im Musikhaus Schleile, um mein Studium zu finanzieren, Klavierstimmung gemacht. Und im Obergeschoss war eine Plattenabteilung. Damals gab es noch richtig große CD-Abteilungen. Und Doris Gutknecht, die Frau von die diese Abteilung geleitet hat, die kam dann immer wieder runter. Ich glaube, war dienstags, wenn ich da gearbeitet habe. Und sagte mir: Peter, du musst was machen. Es waren schon wieder Leute da, die wollten euren Song kaufen. Und da war immer noch Town Music am Start. Und die haben es einfach nicht geschafft, es so schnell nachpressen zu lassen. Es war ja auch kurz vor Weihnachten. Da laufen diese Presswerke dann heiß und oder liefen heiß. Ja, und dann standen plötzlich die ganzen Majors da, weil die dann auch gemerkt haben, okay, da ist Geld mit zu verdienen, müssen wir gucken, dass wir einen Deal mit denen abschließen. Und dann haben wir bei der Intercord den Zuschlag gegeben und die haben es dann auch wirklich geschafft, das innerhalb kürzester Zeit hochzufahren, das ganze Ding. Und dann gingen da tatsächlich pro Tag Tausende von CDs über den Ladentisch. Das war schon echt ein Wahnsinn.
Da hast du ja gesagt, ne, da haben sich die Labels dann um euch gerissen. Es sieht ja von außen immer aus wie so ein Übernachterfolg, wenn man die Band zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt hat. Ihr wart da,
Ja.
euch gab es aber ja schon eine Weile davor und du hast auch geschrieben, dass es gar nicht so einfach war, vorher ein Label zu finden, weil ihr als deutsche Band auf Englisch gesungen habt und das offensichtlich nicht gewünscht war. Was mich ein bisschen überrascht hatte beim Lesen, weil ich dachte ja eigentlich, in den 90ern war das doch noch gang und gäbe, ne? Also diese zweite neue deutsche Welle, die kam ja so Anfang der Nullerjahre plötzlich wir waren Helden, Revolverhelden, wie sie alle hießen.
Das war alles nach uns dann.
Genau.
Ja.
In der Zeit, in der ihr mit Lemon Tree, da war das ja eigentlich, da gab es eigentlich kaum deutsche Musik, ne?
Da gab es nicht, nee, da gab es nicht, da gab es Pur, da gab es die Ärzte, die Toten Hosen. Und ganz ehrlich, ich habe mich zu der Zeit auch überhaupt nicht interessiert für das, was irgendwie so en vogue war in der Popwelt. Ich habe so immer mein eigenes Süppchen, oder wir haben immer so unser eigenes Süppchen gekocht. Und ich habe schon mitgekriegt, was international läuft, so mit U2 und Oasis und Blur und dieser ganze Britpop-Bereich, den fand ich ganz interessant. Und so für Deutschland waren wir im Prinzip völlige Exoten. Auch da, wo wir stattgefunden haben, das war ja alles dieser Eurodance und das ging komplett an uns vorbei und auf einmal waren wir da mittendrin in diesem ganzen Zeug zwischen DJ Bobo und Fan Factory und wie sie alle hießen, Mr. President. Das war schon echt lustig. Aber wie war deine eigentliche Frage nochmal? Ich hab's.
Mich hatte überrascht, also ich wollte eigentlich wissen, ob eure Entscheidung auf Englisch zu singen, ob das für euch in den 90ern, bis ihr dann mit Lemon Tree den Durchbruch gefeiert habt, das zunächst erstmal ein Nachteil war, weil die Labels tatsächlich schon so auf der Suche waren nach deutschsprachigen Bands oder
Ich glaube nicht. Ja, also man versucht natürlich als unbekannte Band immer irgendwie so anzudocken, wenn man irgendwie mehr Erfolg haben will, dass man einen Plattenvertrag vielleicht kriegt oder einen Verlagsvertrag, was auch immer. Da haben wir halt die Anzeige gekriegt, mit eurer Musik. Es war nicht nur die englische Sprache, sondern das kommt ein bisschen zu spät. Das war ja eher so 60s, 70s konform. Die Musik kommt ein bisschen zu spät und dann singt er als Deutsche, singt er auf Englisch. Und da kann mich nur erinnern, dass so ein Lokalredakteur in Böblingen da noch kritisiert hat, dass man bei mir halt einfach so deutlich durchhören würde, dass ich aus Deutschland komme, wenn ich singe. Und was ich echt sehr ärgerlich fand, zumal es irgendwann hieß, so, wir haben immer gedacht, ihr seid eine englische Band, das hört sich so britisch an, wie ihr. Das war dann ein schöner Gegenstoß, sage ich mal, der gut getan hat. Ja, ganz ehrlich, wir haben da gar nicht großartig drüber nachgedacht. Für uns war das immer gesetzt, das, was wir machen, da klingt der Sound der englischen Sprache einfach am besten dazu. Und Man muss sich da halt bei den Texten ein bisschen mehr Mühe geben als bei einem deutschen Text, wenn man nicht nur über Friede, Freude, Eierkuchen singen möchte, sondern schon auch vielleicht ein bisschen eine Message verpacken möchte in den Songs. Aber ist ja auch ein schöner Prozess, wenn man mal 2, 3 Tage da sitzt und Text schreibt und hat das fertige Produkt dann in der Hand. Das ist übrigens auch, wenn ich kurz einen kleinen Ausflug machen darf, sowas, was ich glaube, was bei dem ganzen Gedöns mit KI komplett verloren geht, wenn die Leute jetzt wirklich anfangen, sich Songs schreiben zu lassen, dann fehlt dir dieser Prozess des Entstehens. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger. Ähnlich wie wenn ich mein Rasen mähe und anschließend ein Bier trinke, dann habe ich ein Gefühl von, ich habe was gemacht, ich habe es fertig gemacht und jetzt belohne ich mich. So ist es mit einem Song auch. Ich sitze 2, 3 Tage da, bis der fertig ist und dann ist es aber, dann war das ein Weg dahin. Wenn ich es mir irgendwie machen lasse von einem Mähroboter, dann schmeckt das Bier nicht so gut, sage ich mal. Und
Das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte mich neulich, da greifst du mir auch gerade ein bisschen vor, ich hatte neulich ein Interview mit Purple Schulz, der gesagt hat, im Grunde sind wir ja schon längst auf dem Weg zu dieser KI-Musik, ne? Weil heute Künstler, ich meine, früher hat er gesagt, hat man sich an seinen Küchentisch gesetzt, hat mit der Gitarre und hat irgendwie ein Lied geschrieben, und heute im Pop ist es so, dass das irgendwie bekannte Künstler 6 Songwriter und 7 Produzenten haben, und die dann gucken, ob irgendwie alles TikTok-konform und alles möglich ist. Im Grunde ja eine Vorstufe, sich so ein Lied einfach von der KI machen zu lassen, ne? Weil es austauschbar wird, weil es nur noch nach den Gesetzen des Marktes irgendwie geschrieben wird. Befremdet dich das auch, wie heute Musik gemacht wird?
ich glaube ja, dass in allem, was aus so ne negativen Dingen entstehen, das empfinde ich schon als was Negatives, dass es auch wieder Gegenbewegungen gibt und dass sich die Leute wieder, ähnlich wie mit der Vinylgeschichte, dass sich die Leute auch wieder handgemachte Musik oder intime Konzerte wünschen. Ich glaube, das wird immer bleiben, die Sehnsucht in den Menschen, was ein emotionales Erlebnis zu haben auf einem Konzert oder jetzt wie auch bei der Lesung am Wochenende. Es war wirklich sehr, sehr emotional. Aber ich habe vor 2 Wochen von jemandem aus Pforzheim eine Mail gekriegt, wo drin stand, ob wir nicht mal über unsere Heimatstadt ein Lied machen wollen. Das würde doch naheliegen, so als Pforzheimer Band. Und er hätte schon mal die KI bemüht und hat mir 8 Songvorschläge geschickt. Und ich habe die angehört und ich muss sagen, das war erschreckend gut von der Qualität, auch vom Song an sich, auch die Texte, die es dazu gab. Ich war echt schockiert. Ich hätte so einen Song über Pforzheim nicht schreiben können. Nimm mal das Wort Pforzheim in den Mund, es ist nicht so einfach, da in einem Refrain diesen Begriff einzubauen. Ja, das war echt furchtbar. Und hätte ich es nicht gewusst, hätte ich es dir nicht sagen können, dass es von der KI ist. Aber ich glaube, jeder, auch wenn du jetzt ein Interview niederschreibst und du hast es selbst gemacht, dann ist es für dich ein anderes Gefühl. Und ich glaube, wir dürfen uns selbst dabei nicht vernachlässigen. Wir müssen uns, um beim guten alten Marx anzukommen, diese Selbstverwirklichung bewahren, dass wir durch das, was wir tun, ein Gefühl von Selbstwert bekommen. Wenn das alles nur andere für dich tun, das ist.
Die Frage ist halt, ob das dann noch zugelassen wird, ne? Ob die Labels dann nicht irgendwann hingehen und sagen, wir können die KI Songs schreiben lassen, wir können die KI auch Songs singen lassen, den Avatar, den können wir an 6 Orten gleichzeitig irgendwie auftreten lassen. Der ist nicht müde, der braucht nicht 2 Jahre, bis das nächste Album kommt. Der kann im nächsten Monat schon wieder
Ja,
das machen.
aber ich glaube, der Schuss geht nach hinten los. Vielleicht jetzt nicht, wenn es um so Ballermann-Geschichten geht oder sowas. Aber langfristig sind die Leute draußen die entscheiden darüber, was sie wollen. Und ich glaube, das will letztendlich niemand. Die Menschen wollen authentische Personen, die ihnen was mitgeben. Aber natürlich wird die Industrie zuallererst mal, man merkt es ja jetzt schon bei Spotify, dass die einfach künstliche Bands da an den Start bringen und den ganzen Algorithmus kaputt machen. Letztendlich wird die Industrie dazu erstmal drauf springen. Die müssen keine Songwriting-Camps mehr finanzieren, sondern lassen es halt einfach ein paar Songs schreiben. Aber ich glaube wirklich, dass langfristig dieser Schuss nach hinten losgeht und abgestraft wird und die dann irgendwann wieder kommen wir und sagen, wir brauchen wirklich echtes.
Mit künstlichen Bands kann man auf jeden Fall keine Konzertveranstaltungen hinkriegen, so wie man sie damals hingekriegt hat. Ich fand es sehr lustig zu lesen. Du hast auch eine Passage in deinem Buch beschäftigt sich mit dem Rheinland-Pfalz-Tag in Frankenthal. Und ich komme aus Frankenthal, ich wohne hier auch immer noch und ich glaube, ich bin sogar damals dort gewesen. Ich hatte
Nein.
in Erinnerung, dass dieses Line-up total wild war, also total willenlos. Ne? Du schreibst ja auch, ihr wart dabei und dann Dolly Buster, Rednecks, also so Künstler, die ja wirklich miteinander gar nichts zu tun
Ja.
haben, alle so in eine Veranstaltung gepfercht. Wie muss man sich das dann so Backstage vorstellen? Denkt man da auch, mit wem teile ich mir hier die Bühne? Oder wie passt das jetzt zusammen? Oder denkt man, geil, alle gerade erfolgreich, wird eine coole Veranstaltung?
Also da waren wir einfach auch sehr stark beeindruckt von der Größe. Wir hatten sowas Großes in der Art vorher noch nie gemacht. Und da war ja Lemon Tree auch noch ganz am Anfang. Da war das noch nicht abzusehen, dass es so durch die Decke geht. Das war einfach mega spannend und interessant, bei sowas mal dabei zu sein, auf so einer Riesenbühne zu stehen. Und ja, Dolly Buster ist uns alle in Erinnerung geblieben, selbst meiner Freundin. Die damals gesagt haben, boah, das ist ja unfassbar. Ja, das war schon echt wild durcheinander gewirbelt. Und wir waren da mehr als staunende Besucher dabei, als Akteure auf der Bühne. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass es so ein Moment war mit tief durchatmen und jetzt auf die Bühne gehen, so dieses sich trauen, das zu machen. Das waren so viele erste Male, die mir ganz schön viel Aufregung und Adrenalin verbunden waren.
Noch surrealer als jetzt Konzert mit Dolly Buster sozusagen. Du schreibst auch über eure Tour durch Asien, wo du ja auch
Ja.
das ein oder andere, ja, kann man schon sagen, bizarre Erlebnis hattet, ne? Irgendwie mit Hitlergruß begrüßt worden und so weiter und so fort. Welche Erinnerungen habt ihr daran?
Ganz ehrlich, das ging alles so schnell. Beim ersten Mal waren wir da 5 Wochen unterwegs und haben 5 Länder bereist. Und es war wirklich so ein durchgereicht werden. Es ging morgens um zwischen 8 und 9 los. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, haben in irgendwelchen Plattenläden Autogrammstunden gegeben, waren im Fernsehen, waren beim Radio. Die unzählige Journalisten kamen ins Hotel und wir immer die gleichen Geschichten erzählt. Und das war echt krass. Und wenn man mal in so einer asiatischen Fernsehshow gewesen ist, die dann 4 oder 5 Stunden dauert, wo man kein Wort versteht, wo alles knallbunt ist und man nichts versteht, das war schon, das hat sich tief eingebrannt, aber da ist so, das war dann auch irgendwann too much, dass man gar nicht mehr richtig zuordnen konnte. War das jetzt in Taiwan oder war das schon in Bangkok oder waren wir da davor? Und da habe ich aber Gott sei Dank auch ein paar Mal Sachen so notiert und aufgeschrieben, stichwortartig, dass ich ein paar Sachen noch zugeordnet krieg. Ja, das war wild. Vor allem waren wir alle das erste Mal in Südostasien und ich kann mich noch an den Geruch erinnern am Flughafen in Hongkong. Das war so leicht modrig und sehr feucht. Mir hat es dann damals immer die Haare so eingerollt durch die Feuchtigkeit, dass ich auf jedem Foto, das es damals gab, aussah wie so ein junges Kalb. Und ja, aber spannend war einfach eine. Ich möchte keinen Moment in der ganzen Karriere vermissen. So rückblickend hat jeder Tag irgendwie was Gutes gehabt.
Aber weil du sagst, da wusste man gar nicht, was um einen herum in dieser Sendung passiert, in so einer asiatischen Show. Da kann man sich wahrscheinlich dann in Tom Hanks reinversetzen, der dann irgendwie bei Wetten, dass sitzt und plötzlich macht Markus Lanz um ihn herum Sackhüpfen und er weiß gar nicht, in welchem Film
Ja.
ist er.
Da macht man dann tatsächlich gute Miene zum bösen Spiel. Aber in diesem einen Fall, den du da angesprochen hast vorhin, das war, da haben wir dann tatsächlich auch gleich abgebrochen. Oder unser Manager hat dann gleich dazwischen mit. Und es war erschreckend. Und das haben wir aber, war erschreckend zu sehen, wie Deutschland da teilweise noch gesehen wird. Zwar mit einem gewissen, mit einer gewissen Portion Humor, aber da hat man so den Eindruck bekommen, na, Hitler ist in anderen, in vielen anderen Ländern tatsächlich sowas wie ein Popstar, weil er so durch seinen Konterfei, durch dieses auffällige Gesicht, den Seitenscheitel, das Bärtchen, haben wir auch in Russland erlebt. Diese Babuschkas, die da überall stehen, die haben ja, wir waren jetzt schon seit 6 Jahren nicht mehr dort, aber da stehst du an so einem Ständchen in der Stadt und ist der Pu Putin, gibt es eine Putin-Babuschka, dann gibt es eine Stalin-Babuschka, dann gibt es eine Lenin-Babuschka und dann gibt es halt auch eine Hitler-Babuschka. Das ist so wertlos gelöst. Aber wieso sind wie so Pop-Embleme? Und ähnlich war das dort auch. Ich war mal in einem, da war ich mal in einem Urlaub in Ägypten und da schlug mir auch sofort so dieses Gefühl entgegen von gut, was der Hitler damals gemacht hat. Ganz, ganz furchtbar.
Aber die Erfahrung habe ich in Südostasien auch gemacht. Erstmal findet man in vielen Buchhandlungen steht Mein Kampf ganz normal zwischen irgendwie Biografien deutscher Politiker und sonst wie. Und auf Hitler wird man auch ständig angesprochen, so als wäre er noch im Amt gewesen irgendwie. Also
Ja.
ganz, ganz seltsam. Ja, du hast ja dann gesagt, also geschrieben in dem Buch, dass du schon festgestellt hast, dass ihr im Ausland irgendwie anders rezipiert wurdet als in der Heimat, dass euch da eben so mehr Anerkennung entgegengebracht worden ist, war zumindest dein damaliger Eindruck. Woran liegt es denn deiner Meinung nach? Ihr habt ja wirklich, kann man ja echt sagen, einen Welthit gehabt. Ich diskutiere mit meiner Freundin oft über den Begriff. Meine Freundin stammt aus Uganda und die sagt immer, hier wird mit dem Begriff Welthit immer so inflationär um sich gegriffen. Meist heißt es ja nur Europa und USA oder so. Und ob irgendwie ein Hit auch in Afrika oder Asien und Südamerika ein Erfolg war, das zählt dann gar nicht. Auch der Begriff Welttournee ist auch meistens nicht korrekt. Bei euch war es aber wirklich so, ne? Ihr wart in Südafrika, ihr wart in Südostasien, ihr wart in Russland, überall. Woran liegt es denn, dass man hierzulande dem Künstler nicht seine Anerkennung entgegenbringt? Hat das was mit Neid zu tun, dieser deutsche Neid irgendwie? Oder.
Oh, ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Faktoren. Dieser Neidfaktor ist sicherlich einer. Du kennst vielleicht so aus, ich kenne das schon von früheren Zeiten, bevor wir mit Fool's Garden unterwegs waren. Da gab es schon immer so diese, bei uns hier im Enzkreis, da wo ich herkomme, wenn ich da auf Konzerte gegangen bin und dann standen irgendwelche Musiker im Publikum, da war dann immer so die Haltung, ich muss mal so machen, Arme verschränkt und ja, nicht mitwippen und ja, nicht zugeben, dass man das vielleicht dann doch ganz gut findet, was die Band da macht. Das war schon immer ein Ding, was ich vollkommen bescheuert finde, weil ich nicht glaube, dass man indem man die Leistung anderer anerkennt, seine eigene Leistung dadurch schmälern muss. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auch die Fähigkeit besitzt, zu sagen, das ist richtig geil, was die hier machen. Und das schwingt vielleicht, um das so dieser deutschen Mentalität zu unterstellen, da schon ein bisschen mehr mit als in anderen Ländern. Ich kann das auch ein kleines bisschen festmachen an dem Beispiel, wie Festivals im Ausland funktionieren. Wenn du mal in der Schweiz auf einem Festival warst oder auch in Italien oder Dänemark, auch ein ganz tolles Festivalland, da finden so viele unterschiedliche Musikacts statt auf der gleichen Bühne. Das ist so erfrischend. Also da hast du auch mal einen Schlagersänger neben Paolo Conte oder neben. Und das fand ich immer total, total klasse, diese Vielfalt. Und bei uns ist es dann halt ein, ja, das ist bei uns schon irgendwie mehr so schubladenmäßig aufgeteilt. Und ich möchte mich jetzt nicht beklagen, dass uns zu wenig Anerkennung in Deutschland zugebilligt wurde, aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, so anhand von manchen Berichten auch und so, was haben denn die, was andere nicht haben, also die sind so ganz normale Typen vom Dorf, die können ja nicht mal richtig Hochdeutsch sprechen und auch wie die aussehen, die sehen gar nicht aus wie Stars, die haben ganz normale Klamotten an und so. Ich muss ja sagen, es war ganz cool mit ganz normalen Klamotten an, Nummer 1. um auf Platz 1 in den Charts zu stehen. Und dann hat natürlich auch irgendjemand, der dich beraten will, ganz schlechte Karten, wenn er dir sagt, zieh doch mal andere Schuhe an, wenn du auf die Bühne gehst. Das sind so kleine Anekdoten. Heute, wenn ich heute irgendwelche Bilder sehe von damals, dann denke ich auch, hätte man vielleicht dann doch nicht so beratungsresistent sein sollen. Aber prinzipiell ist halt, in Deutschland war man halt immer die Band aus Pforzheim, die jetzt mal zufällig einen Hit gelandet hat, so will ich es mal bezeichnen, aber ansonsten nicht groß was drauf hat, ne? Und im Ausland waren wir einfach eine Band aus Deutschland, um es noch weiter einzugrenzen, wenn du in Südostasien bist, dann bist du eine Band aus Europa. Und das macht natürlich schon was. Ist mit einer ganz anderen Wahrnehmung verbunden. Da kommst du dann tatsächlich schon an als Star, sage ich mal. Und ich habe es im Buch ja auch an dem Beispiel von den Scorpions festgemacht, die hier in Deutschland dann doch immer so ein bisschen belächelt wurden, oftmals, aber völlig ungerechtfertigt, weil es ist einfach die größte deutsche Rockband. Das, was die erreicht haben, hat keine andere Band erreicht auf der ganzen Welt. Und wenn die im Madison Square Garden spielen, bin mir jetzt gar nicht sicher, habe ich das Beispiel drin im Buch, wenn die im Madison Square Garden spielen, dann spielt Bon Jovi im Vorprogramm und der Madison Square Garden ist zweimal am Abend ausverkauft. Das ist schon eine Leistung und das nicht ohne Grund, weil die haben auch wirklich geile Songs und die haben von Anfang an dafür gebrannt und ich kann, weil ich die wirklich persönlich auch kennenlernen durfte, mehrmals begegnet bin, das sind ganz coole Down-to-Earth-Typen, die sich auch für andere mitfreuen. Das habe ich im Buch erwähnt, dass mir in Baden-Baden der Rudolf Schenker auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, das ist ein geiler, geiler Song, hätte er gleich gewusst, das wird ein Hit. Da war ich total baff damals.
Es wird ja dann auch immer so ein bisschen despektierlich mit dem Begriff irgendwie One-Hit-Wonder hantiert. Den Begriff finde ich erstmal, fand ich ihn immer blöd, also auch diese despektierliche Nutzung, weil ein Hit ist ja das, was jeder haben will, ne? Also da gibt es ja tausende Millionen von Bands, die gerne diesen einen Hit mal hätten. In eurem Fall ist es ja auch nicht so, dass es euer einziger Hit war. Es ist natürlich, sage ich mal, der Hit, der viel überstrahlt, weil er halt so mega erfolgreich war. Aber hat dich der Begriff irgendwie gestört? Hast du da Frieden mitgeschlossen, dass die Leute das irgendwie oder einige das so wahrnehmen? Oder würdest du sagen, ist eh Quatsch? Also, was kümmert
Nein,
mich?
wir haben ja irgendwann mal so eine schöne Formulierung gefunden, indem wir gesagt haben, wir sind ein One Very Big Hit Wonder. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen Schärfe. Aber mir ist natürlich klar, dass viele Leute denken, die jetzt halt sich nicht ein bisschen dezidierter damit befassen, dass die dann schon denken, haben die eigentlich auch noch andere Songs außer diesem einen, weil der halt wirklich so alles überstrahlt hat. Das ist mir schon auch bewusst. Aber man hört den Begriff One Hit Wonder natürlich nicht gerne. Und ich glaube, aber schlimmer ist der Moment, wo du merkst, oh Gott, das kriegt jetzt so eine Form, dass man spürt dann auch so ein bisschen hier und da so ein bisschen die Häme, die dann mitschwingt. Also nur ein One-Hit-Wonder. Und ja, aber also ich komme ganz gut klar damit. Wenn du mich heute fragst, hättest du lieber 10 kleinere Hits gehabt statt diesem riesengroßen Hit, dann müsste ich dir eindeutig sagen, nee, und zwar, weil ich nichts hinterherweinen, sondern weil ich mich über alles freue, was ich mit diesem Song erleben durfte. Und damit haben wir so viel erleben dürfen und erleben nach wie vor noch ganz viel. Und inzwischen zeigt sich auch, dass da anscheinend die Generation überlebt und die ganz jung. Also bei der Lesung war jetzt tatsächlich ein kleines Mädchen dabei mit ihrer Mutter, die da unbedingt hin wollte. Die war vielleicht 8 oder 9. Und das ist schon echt krass. Und sowas freut mich total.
Dieser eine, wenn man so einen Hit hat, das ist ja praktisch in dem Moment wirklich dann der ultimative Erfolg, auf den man so als Band zusteuern kann. Ich hatte neulich mal ein Interview mit dem Christoph von Fury in the Slaughterhouse. Der hat gesagt, das ist auch immer so ein ganz gefährlicher Moment, weil mit diesem einen Hit, den man dann hat, oder wenn man so einen Erfolg hat, fällt plötzlich so ein gemeinsames Ziel in der Band weg. Ne? Man steuert gemeinsam irgendwie auf dieses eine Ziel zu. Wir wollen mal einen Hit haben. Und wenn man den Hit dann hat, geht plötzlich jeder anders mit der Situation um. Der eine will irgendwie gleich gucken, den nächsten irgendwie nachlegen. Der andere sonnt sich im Erfolg. Der andere sagt, so, jetzt haben wir es geschafft und verliert vielleicht so ein bisschen Drive. Wie war die Dynamik bei euch in der Band? Seid ihr da alle so auf Linie gewesen? Ihr hattet ja auch dann kurz danach auch noch Besetzungswechsel, so ein bisschen
Ja,
gehabt.
kurz danach nicht, das hat schon nochmal 7 Jahre gedauert.
Ja.
Ich kann dir nur sagen, wir haben ganz am Anfang haben wir echt eine ganz tolle Magie in der Band gehabt. Das war so ein, unser, ich schreibe das ja auch, ich entschuldige, wenn ich immer mal wieder so zitieren muss aus dem Buch selbst, aber die Tatsache, dass unser Schlagzeuger damals die Namen der Songs von uns auf seine weißen Turnschuhe geschrieben hat, das war schon so der höchste Grad der Identifikation mit unserem Projekt. Das heißt, wir waren echt fünf Typen, die sich ganz schnell, ganz eng miteinander angefreundet haben und an einem Strang gezogen haben. Das war wie eine Gang. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Es war auch die erste Band bei mir, mit der ich mal eine Woche lang wohin fahren konnte, um einen Probeurlaub zu machen. Das war schon alles sehr, sehr speziell. Und rückblickend finde ich es, auch wenn die neue Band jetzt auch toll ist und wir eine tolle Reisegruppe sind, aber wenn ich so auf die eigene Geschichte gucke, schon schade, dass es uns nicht gelungen ist, das irgendwie zu bewahren, in die nächste Dekade zu tragen. Aber da gab es einfach so viele Risse und so viel Dinge, dass man sich nicht mehr wohlgefühlt hat in dem System. Und aus der Situation heraus war es dann nicht mehr möglich. Und das Ganze hat schon so ein bisschen seinen Anfang genommen in der Zeit, als dann der Hit da war. Dann musste jeder in diesem demokratischen System mit einer neuen Realität umgehen. Da hat sich die Wahrnehmung von außen verschoben auf die Band. Sprich, wenn ich irgendwo aus dem Auto gestiegen bin oder Volker, da haben die Leute gejubelt und geschrien und der Schlagzeuger wird, wenn es ganz schlecht lief, irgendwann mal gefragt, was machst du denn hier? Oder wenn es,
Machen. Irgendwie.
genau, kannst du mal ein Foto machen? Und das macht was mit dir, ne? Und das auch diese, auch im Buch beschrieben, diese Interviewsituation in Südostasien, wenn wir dann da saßen und alle wollten nur mit Volker und mir sprechen und die anderen saßen halt dann dahinter den ganzen Tag. Das kann ich auch verstehen, das war total nervig und dann mussten die sich immer die gleichen blöden Antworten von uns anhören. Aber wir waren dann auch genervt, wenn wir gehört haben, so, oder wenn so komische Bemerkungen dann kamen. Naja, und dadurch hat sich das verändert. Dann war natürlich auch ein unterschiedlicher Income. Volker und ich, wir haben dann mehr verdient als die Jungs, obwohl wir alles, was wir gemeinsam erwirtschaftet haben, zu gleichen Teilen aufgeteilt haben. Aber dann kam halt die GEMA noch mit dazu und es waren viele, viele verschiedene Faktoren, die einfach in die Band eine Bewegung gebracht haben, wo man dann gespürt hat, es bewegt sich auseinander und dann, ja, und dann war es halt irgendwann vorbei.
Euer Album Dish of the Day war ja damals dann auch erfolgreich. Beim zweiten Album hast du ja geschrieben, ne? Da lief es
Mal,
ja dann.
ich zeig dir mal was.
Oh ja, cool, auf Vinyl, nicht schlecht.
Ja, das ist leider noch, das ist leider noch das Innenleben von Monrose. Das haben wir gebastelt für die Lesung. Unser Lukas hat es gebastelt. Aber die Platten kommen tatsächlich heute an, die richtigen.
Ohne Monrose. Das ist dann das Sammlerstück.
Ohne Monrose, ja, genau. Aber ich habe dich unterbrochen, du bist.
Genau, du hattest geschrieben, dass das bei dem Album, also bei dem zweiten Album dann das Zusammenspiel mit der Plattenfirma ja plötzlich ganz anders war, ne? Hat mich so ein bisschen an eine Geschichte erinnert. Ich hatte neulich auch mit Tasman Archer gesprochen, die ja damals Sleeping Satellite diesen Riesenhit hatte und dann
Ja.
so ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie ihr, dass dann das Album danach dann plötzlich, da war die Erwartungshaltung riesig, da war der Druck riesig. Sie hat damals gesagt, sie hat den Fehler gemacht, dass die praktisch nicht im Moment des Hits schon am nächsten gearbeitet hat, sondern erstmal Tour, Promo. Und dann in der Pause sich an den Nachfolger in Ruhe machen wollte und das Eisen sozusagen nicht schnell genug geschmiedet hat. Wie war das bei euch? Habt ihr schon direkt angefangen, im Moment des Erfolgs schon wieder an den nächsten zu denken? Oder habt ihr auch erstmal ein bisschen Zeit gelassen, sozusagen.
Na, wir haben uns 2 Jahre Zeit gelassen. Waren schon auch viel unterwegs mit diesem Album. Und dann finde ich ja, ist unser zweites Album, oder das ist eigentlich das dritte, das Principal Thing, echt ein wirklich tolles Album geworden, wo auch ganz viele Leute ganz hohe Erwartungen reingesetzt haben. Und dann waren schon alle eher schockiert am Anfang, als es nicht so abverkauft hat. Und das ist ja auch nur auf Platz 42 eingestiegen in die Charts. Und heute würde ich sagen, dass jede Band würde davon träumen, mal auf Platz 42 in den Charts zu sein. Aber das war natürlich nach dem Riesenerfolg dann schon eher so enttäuschend. Hinzu kam, dass die Plattenfirma in der Umstrukturierung war. Die ganzen Leute, die vorher da waren bei der Intercord, waren plötzlich weg, sind zu anderen Labels gegangen und irgendwie war niemand mehr so richtig zuständig für uns. Es war wie so in so einem luftleeren Raum. Dann kam mit Sicherheit auch dazu, dass wir jetzt nicht diese schillernde Popband waren, die so komplett Teenager-affin dann gewesen wäre. Da kam ja auch schon wieder eine neue Generation hinterher. Und so ein Erfolg kann man ja auch an dem messen ein Stück weit, wie man wahrgenommen wird, oder wie man erkannt wird und so auf der Straße. Das ging im Prinzip so schnell wieder weg, wie es gekommen war. Die Leute, die 1995 die Bravo gelesen haben, die haben sie 1997 nicht mehr gelesen. Das waren dann schon wieder andere. Und da haben es halt nur so etwas schillernde Figuren wie jetzt die Backstreet Boys geschafft, das irgendwie, weil die auch einfach massenkompatibler waren als wir. Naja, es gibt verschiedene Faktoren. Aber es war so ein Rückblick, muss ich sagen, das gehört zur Geschichte mit hinzu. Und wer weiß, was mit uns passiert wäre, wenn das noch mehr eingeschlagen hätte. Ganz ehrlich, wir waren bei Dish of the Day tatsächlich auch schon so weit, dass wir hatten eine Anfrage auch aus USA. Und wir wollten das damals gar nicht mehr. Das war, weil wir nur unterwegs waren. Und so toll das ist, das alles erlebt zu haben, aber man kommt echt auch an einen Punkt, wo ich mich auch frage, wie haben das solche Bands wie die Beatles damals geschafft, in dem kurzen Zeitraum so viel Output zu generieren und unter so einem Druck zu stehen, weil das ist ja ein Ruhm, den man sich gar nicht vorstellen kann, was über die hereingebrochen ist. Und es gibt halt auch noch ein Leben neben dem Erfolg, was auch nicht so schlecht ist, so mit Familie und Freunden. Und ich glaube, da haben wir rückblickend echt einen guten, ich weiß, es hört sich immer so mega demütig an, aber da haben wir rückblickend auch ganz schön viel Glück gehabt, dass wir die anderen wichtigen Dinge nicht aus den Augen verloren haben. Auch das Musikmachen und im Studio sein und uns dran zu freuen, wenn wir einen neuen Song geschrieben haben und so.
Man steckt ja auch nicht immer drin, ne? Du hast ja auch in dem Buch geschrieben. Es ist ja manchmal auch einfach eine Frage des richtigen Timings, ne? Als euer drittes Album erschienen ist, ist ja dann ausgerechnet am selben Tag oder am Tag davor irgendwie Lady Di gestorben
Ja.
und ist, sag ich mal, natürlich aufmerksamkeitsökonomisch dann eine schwierige Kiste sozusagen.
Ja, ich würde jetzt nicht der Lady Di die Schuld in die Schuhe schieben, aber wir hatten tatsächlich so eine CD-Präsentation am Chiemsee. Da war dann diese Journalie aus der ganzen Welt angereist und auch die Plattenfirmenbosse von überall her. Das empfand ich als einen extrem drückenden Moment, da dann auf die Bühne zu gehen, das neue Album vorzustellen und dann wirklich auch zu spüren in dem Moment. So im Prozess des Schreibens und so war das, habe ich keinen Druck verspürt, aber da dann hinzustehen und da auch zu wissen, die erwarten jetzt eine Nummer 1 Band und dem konnten wir nicht so ganz standhalten in dem Moment. Und dann am nächsten Morgen hieß es, als wir wieder weggefahren sind vom Hotel, dass Lady Di gestorben ist bei diesem tragischen Unfall in Paris.
Stichwort Erwartungshaltung. Du bist jetzt auf Lesetour erstmal.
Nee, ich habe bisher nur eine Lesung gehabt, also die Premierenlesung da bei dem Harbourfront Festival. Und es gibt verschiedene Örtlichkeiten, die Interesse haben, eine Lesung mit mir zu veranstalten. Aber das müssen wir jetzt alles mal zuerst koordinieren. Was ich jetzt zuallererst machen muss, ist das Hörbuch sprechen. Das soll diese Woche noch über die Bühne gehen. Und dann werden wir mal sehen. Es ist noch eine Lesung geplant, jetzt Ende November in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld. Und ansonsten gehen wir zuallererst nächstes Jahr auf Dish of the Day Revival Tour mit diesem Album. Das kommt jetzt dann auch im Oktober. 26. Oktober soll es veröffentlicht werden. Und alles andere müssen wir irgendwie gucken, wie wir das einbetten. Ich möchte jetzt nicht eine Lesung heute in Oldenburg machen, morgen in Dresden und 3 Tage später in München. Das hätte ich schon gern so ein bisschen koordiniert, dass ich
Ja.
ja nicht von einem Zipfel zum nächsten hüpfen muss.
Wenn du sagst, ihr geht nächstes Jahr sozusagen dann Jubiläumstour zum Album, heißt, wie groß soll die werden? Habt ihr die schon festgezurrt in
Die
all
ist schon
ihren?
festgezurrt. Ja, ich habe die Termine nicht alle im Kopf, aber es geht auch so einmal quer durch die Republik. Wir fangen in Freiburg, fangen wir an im Jazzhaus und ich müsste jetzt selbst gucken in den Plan. Dann sind wir in Stade ganz im Norden, in Dresden, in Leipzig, in Pforzheim natürlich auch. Das wird dann das Abschlusskonzert. Im April sind 16 Termine insgesamt.
Und habt ihr da vor, das Album sozusagen in seiner Gänze auf die Bühne zu bringen, oder
Ja.
wird es in so ein gemischtes Programm dann doch? Okay.
Nee, wir werden schon das Album spielen, vielleicht nicht wirklich jeden Song, aber schon lass mal so sagen, 95%. Bei einem waren wir uns noch nicht so ganz sicher, ob wir den auch mit reinpacken.
Dann schrieb jetzt
Und
nicht rein. Das
wie bitte?
Lemon
Lemon Tree schafft es nicht rein. Nee, und dann gab es ja noch ein paar veritable Hits. Also wir wollen schon ein kleines Hitfeuerwerk abfeuern. Und das Schwierige ist halt tatsächlich, wir haben inzwischen 150 Songs geschrieben und eigentlich würde man alle Songs gerne spielen, aber das geht halt nun mal nicht. Und wir haben noch keine Setlist gemacht dafür, aber ich glaube, es wird ein ganz schönes Programm.
eventuell auch neues Material mit im Gepäck eingestreut. Euer letztes Album erschien ja 2021, ne? Wenn ich
Ja.
mich erinnere. Habt ihr da irgendwie Pläne für die Zukunft, nochmal was
Also wir
nachzulegen?
haben schon tatsächlich schon die Hälfte von einem neues Album im Kasten und wollen auch, wenn die Tour dann rum ist oder auch die Planung für die Tour, tatsächlich weiterarbeiten im Studio. Ich war jetzt ein halbes Jahr im Prinzip out of order und dann haben wir auch relativ viel gespielt, so viel recht viel im Trio mit unserem Akustik-Elektro-Programm. Und ist auf jeden Fall noch wieder geplant, ein Album zu machen, am allerbesten im nächsten Jahr noch. Wobei wir mit der Veröffentlichung der Songs wahrscheinlich diesmal ein bisschen anders vorgehen und nicht warten, bis wir das Album voll haben, sondern uns den Zeichen der Zeit zuwenden und sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal, wir hauen jetzt mal alle 2 Wochen hauen wir jetzt einfach einen Song raus und ganz am Schluss gibt es dann ein Album.
Naja, ja genau, machen ja viele im Moment gerade. Wobei, bei vielen habe ich auch den Eindruck, es geht auch da wieder in die andere Richtung. Manche ziehen sich komplett aus diesen Streaming-Portalen so zurück, ne, und machen dann nur noch analog. Also gibt so ganz viele verschiedene Strategien momentan mit. Ganz spannend eigentlich.
Also wir haben mit dem anderen, weil du analog sagst, ich bin mit Volker von einer starken Woche zurückgefahren von einem Konzert in Dresden und wir haben in der Nähe von Nürnberg angehalten und Volker hat sich eine gebrauchte Bandmaschine gekauft und ja, wir planen tatsächlich so wieder auf Band aufzunehmen, die nächsten Aufnahmen. Und er hat mir schon ein Video zugeschickt, wie sie anlief. Und das hat bei mir dann auch sofort was getriggert, so die Zeit, wenn wir noch da saßen und tatsächlich auch beim Mischen an der entsprechenden Stelle den Hall dazugeschoben haben. So, es ist einfach nur mal ein ganz anderer Move, irgendwie mit so einem Teil zu arbeiten. Und auch da wieder dieses Erlebnis. Heute kannst du, ich weiß nicht, ob du so studiomäßig, wie du bewandert bist mit so Reverse-Effekten und so.
Eher Laie.
Ja, okay. Also einfach so, heute kannst du bei Logic auf den Knopf drücken und dann drehst deine Aufnahme einfach um und spielst von hinten nach vorne ab. Früher musste man dazu auf so einer Maschine das Band umdrehen. Daran kann ich mich erinnern, an diesen Knopfdruck beim vorletzten Song. Auf Reverse kann ich mich nicht erinnern. Und das macht ganz arg viel. Das macht ganz arg viel aus. So
Ja,
in der Selbstwahrnehmung und in dem Gefühl, was damit verbunden ist.
kann mir auch vorstellen, dass man, wenn man diese ganzen technischen Möglichkeiten heute sozusagen per Knopfdruck einfach hat, dass man da vielleicht auch schnell dazu neigt, irgendwie Sachen zu überproduzieren,
Ja.
oder sich zu viel in irgendwie Spielereien irgendwie verlieren, während man früher da vielleicht ein bisschen, als noch mehr Handarbeit gefragt war, da schon ein bisschen effektiver zu Werke gegangen zum Teil.
Definitiv, ja.
Genau. Ja, Peter, vielen Dank auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch, Benjamin. Danke.
Auf die Tour und dann auch irgendwann das neue Album gespannt. Vielleicht hast du ja Lust, dann nochmal wiederzukommen in den Podcast. Können wir über das neue Album gerne sprechen, wenn es dann.
Sehr, sehr, sehr gerne.
And now a message from our sponsors.
The world talks about Africa. But when you want real insights, it crickets. That's why we built Raw Academy. Access in-depth insights from Africa's top entrepreneurs, investors, and industry leaders. Not just headlines, but real strategies, real opportunities. Discover high-growth sectors, navigate emerging markets, and learn the nuances that drive success. At Raw, we give you the tools to make decisions that are smart, strategic, and profitable. From tech and startups to agriculture and energy, we connect you to Africa's most promising sectors. This isn't about charity, it's about opportunity. Business leaders, investors, and entrepreneurs, it's time to take action. Visit the Raw website at resources.raw.academy. Gain the knowledge, make the move, and own the future.